Willkommen, meine Lieben, zur Predigt. Standleitung nach oben, Gebet die unterschätzte Macht. Werdet euch vielleicht draufgesetzt haben, diese kleinen Lesezeichen sind dafür gedacht, dass sie in eure Bibel, in euer Andachtsbuch oder sonst wo in eurem Leben eine Rolle spielen. Als Erinnerung an die Wichtigkeit des Gebetes und auch die Möglichkeit auf der Rückseite, die leer ist, eure Bemerkungen zu machen. Dieses Ereignis, was Bianca aus der Bibel vorgelesen hat, liegt mehr als dreieinhalbtausend Jahre in der Vergangenheit zurück. Was hat das mit uns heute zu tun und was kann das mit uns heute zu tun haben? Wir finden eine Hilfe in der Aussage des Apostels Paulus in seinem Brief an die damalige Gemeinde in Rom, Kapitel 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also damals vor 2000 Jahren schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, was zuvor geschrieben ist, also unter anderem auch 2. Mose, das ist beachtenswert, das ist zur Lehre geschrieben, damit wir Geduld lernen, damit wir durch die Schrift getröstet werden und dass wir Hoffnung haben. So können wir manches lernen oder viel lernen, was die Bibel aus lange zurückliegender Zeit uns berichtet. Auch über das Verhalten des Volkes Israel auf dem Weg aus der Sklaverei in Ägypten in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Wir haben zu Beginn den Predigttext gehört und es heißt jetzt, und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Sie haben die Hilfe mehrfach erfahren. Ein Millionenvolk, 600.000 Mann waren es, ohne die Frauen und Kinder. Und jetzt fragen sie Gott und versuchen ihn, ist der Herr unter uns, wird er uns jetzt vor Durst sterben lassen? Ich habe uns drei Gedanken mitgebracht, damit uns der Predigttext ein bisschen näher kommt. Der erste Gedanke, wiederkehrende Unzufriedenheit, weil man aus den gemachten Erfahrungen nichts gelernt hat. Wiederkehrende Unzufriedenheit. Israel vergaß die erfahrene Hilfe Gottes. Und wen machen sie verantwortlich? Gott ist nicht greifbar. Also den Leiter, den Verantwortlichen, der die Kappe aufhat. Schnell wird der Verantwortungsträger beschuldigt und angemeckert. Mose, du, warum? Aber wie kommt es, dass Israel damals und wir heute so vergesslich sind? Dann heißt es schnell, wie kann Gott mir das bloß zumuten? Ich habe doch gebetet, ich glaube doch an ihn. Und jetzt, also, mit anderen Worten, ist Gott schuld? Ich denke, nicht hinter jeder Krise, in der du steckst, nicht hinter jedem Problem, nicht hinter jedem Zweifeln und nicht hinter jeden Nöten, die in deiner Seele sich abspielen, steckt der Herr. Es gibt hausgemachte Probleme, die wir selber verursacht haben. und nicht Gott. Wenn wir dann bei selbstgemachten Problemen, hausgemachten Problemen, Gott die Schuld schieben, wie kann Gott das zulassen? Dann wird die Opfer-Täter-Rolle vertauscht, nicht wahr? Dann ist man ja Opfer. Und ein anderer Gott ist schuld. Also man ist selber gar nicht mehr verantwortlich. Aber das lässt Gott nicht mit sich machen. Und auf der anderen Seite gibt es Glaubensprüfungen. Da steckt Gott dahinter. Die hat man sich nicht ausgesucht. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste sinnweiter ihre Tagesreisen. Und jetzt Achtung, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Der Herr befahl, sagt die Bibel. Ich persönlich meine, dass der Herr deshalb Israel nach Rephidim befahl, um ihren Glauben zu prüfen, um zu schauen, ob sie aus der erfahrenen Hilfe in der Vergangenheit etwas gelernt haben. Wisst ihr, Glaubensprüfungen sind ein Filterprozess. Ich gebrauche mal ein vielleicht für manchen etwas außergewöhnliches und witziges Beispiel. Glaubensprüfungen sind wie ein Filterprozess, wie beim Kaffee. Für Kaffeeliebhaber ist dann das Endergebnis, das geschmackvolle Ergebnis sehr angenehm. Ich liebe Kaffee in allen Variationen. Und wenn es nach mir ginge, brauchte man vorher nicht so eine Prozedur zu machen, um den Kaffee zu filtern. Aber das ist leider nicht so. Allerdings für Kaffeebohnen, wenn die fühlen und reden könnten, ist das ein weniger angenehmer Prozess. Im Filterprozess krachend zermahlen zu werden und dann mit brühheißem Wasser übergossen zu werden, unter Druck vielleicht sogar noch bei modernen Kaffeeautomaten. Also eine Kaffeebohne möchte ich nicht sein. Das ist sehr unangenehm. Nun vergleicht uns die Bibel nicht mit Kaffeebohnen, sondern unseren Glauben vergleicht sie mit Gold. Und Gold wird durch Hitze von Unreinheiten, von Unwertigkeiten, von Schlacken gereinigt. Wer von euch weiß aus dem Handgelenk, wo der Schmelzpunkt von Gold liegt? Also das kommt so hin, über 1000 glaube ich. Ne? Also da wird Gold flüssig. Ich bin bei dir. Also ich meine auch über 1000 Grad. Das ist schon ganz schön heiß. Da wird Gold flüssig. Das ist wie diesen Vergleich, dass unser Glaube geprüft wird durch die Hitze der Prüfungen, der Anfechtungen, finden wir in der Bibel. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 7 lesen wir: Und so erfahrt ihr schließlich Gottes Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Wenn er sein Reich aufrichten wird, sichtbar für alle. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt wird. Also das, was in der Ewigkeit auf uns wartet, ist im Vergleich zu dem, was wir hier an Proben erdulden müssen, verschwindend gering. Das ist die Dimension, die die Bibel hat. Wenn wir in Prüfungen stecken, ist das für uns anders. Manche Proben, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wird. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Unser Glaube ist sogar wertvoller als Gold. Und in Sprüche 17, Vers 3 lesen wir: Wie der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold. So prüft der Herr die Herzen. Wenn es also in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, trotz Gebet, trotz Bibellesen, trotz dem du dir persönlich vielleicht keiner Schuld bewusst bist, zu Schwierigkeiten kommen könnte, wenn es heiß wird in deinem Herzen, dann kann der Herr dahinter stecken. Glaubensprüfungen können natürlich sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem der Herr uns das zumisst. Er wird uns nicht über unsere Kraft prüfen. Die Israeliten, was erwarteten sie in Rephidim? Natürlich Wasser. Wie vorher in der Oase Elim, vor unserem Bibeltext, lesen wir, da gab's viel Wasser in Elim. Eine richtige Oase, die gibt's heute noch. Die heißt zwar anders, aber da gab's Wasser und Palmen und da war Wasser genug und Ruhe und Stille, da konnten sie genießen. Wie so im Center Park. Ein riesiger Center Park, wo sie ausruhen konnten und wo sie genießen konnten. Das hatten sie erfahren. Und vielleicht erheben sie jetzt sogar Ansprüche. Sie erwarten, dass es immer so weitergeht. Ja, wenn wir schon an dich glauben, dann bügle doch bitte unsere Probleme platt. Ein Dauerelim ist doch für dich wohl, den allmächtigen Gott, kein Problem. Wenn wir dir schon vertrauen, dann sorge doch gefälligst dafür, dass wir keinen Durst haben. Dann sorge dafür, doch dafür, dass wir auch nicht verhungern, dass wir alles genug haben. Du kannst das doch. Jetzt hast du uns schon aus Ägypten befreit. Du hast uns auch durch das Rote Meer geführt. Und jetzt sorge auch dafür, dass wir unseren Entschluss nicht bereuen. Was habe ich davon, dass ich Christ bin? Auf den kurzen Nenner gebracht. Seit ich Christ bin, habe ich nur Probleme. Stimmt das? Warum bloß? Bei den Israeliten ist diese Meckerei und ist dieses Lollen und die Unzufriedenheit nicht neu. Selbst als sie die Erfahrung in Elim mit den vielen Palmen und dem riesigen Centerpark gemacht haben, vorher beschweren sie sich. In Mara, da war das Wasser bitter und Mose musste durch Gottes Hilfe das Wasser trinkbar machen. Oder sie wollten zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Uns fehlt zu viel und Gott schickt ihnen millionenfach Fleisch. Wachteln, dass es ihnen an den Ohren und aus der Nase rauskommt. Er sorgt für sie und trotzdem hier in Rephidim scheinen sie alles vergessen zu haben. Sie haben kein Wasser und dann machen sie Mose dafür verantwortlich. Ist der Herr jetzt unter uns oder nicht? Nix gelernt. Und der treue Gott versorgte sie schon vorher mit Manna, mit Wachteln, reichlich Wasser. Und wir genießen auch die Zeiten, in denen Gott uns erquickt. Schöne Zeiten der Ruhe, schöne Zeiten der persönlichen Erquickung, der Erbauung, der Entdeckung, der Freundschaft, Entdeckung, wie unsere Herzen sich verbinden, Entdeckung, wie wunderbar Musik ist, wenn man als Freunde zusammen Musik macht. Und das gönnt uns Gott auch von Herzen. Aber Elim ist nur eine Etappe. Und die Schwierigkeiten, die Prüfungen, sie gehören auch in das Leben einer Gemeinde. Elim, Wasser, zu essen, zu trinken, ausruhen. So ist das Glaubensleben herrlich. So kann es doch eigentlich bleiben. Nein, eigentlich muss das doch so bleiben. Schließlich sind wir ja erlöst, oder? Aber dann sagt der Herr zu Volk Israel, geht durch die Wüste Sin nach Rephidim. Und da gab es kein Wasser. In der Wüste kriegt man Durst. Das ist soweit ganz verständlich. Aber Israel erinnert sich nicht. Mose, warum hast du uns hierher geführt? Wir verdursten. Sie meckern nicht öffentlich und direkt und offen gegen Gott, sondern sie attackieren den Verantwortungsträger. Mose. Mose hat die Kappe auf. Mose ist schuld. Mose muss Rede und Antwort stehen. Warum, Mose? Und sie bedrängen den, der selber auf die Hilfe Gottes angewiesen ist, der selber durch Gott ihnen geholfen hat. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Und Mose kriegt Panik. Er kriegt Angst. Und das ist jetzt kein Stoßseufzer, den er an Gott richtet. Wohin damit? Er schreit zu Gott. Kennen wir solche Not, in der wir nicht so aus ein gewohntes Gebet gewissermaßen, weil wir ja schon lange mit Gott unterwegs sind, aus dem Ärmel schütteln, vielleicht so aus der Konserve, sondern dass uns eine Situation, dass uns Menschen und Mächte, dass uns eigene Zweifel, eigene Not, dass uns die Feindschaft, die Beschuldigungen, die Anschuldigungen, die unberechtigte Kritik so sehr an die Nieren, ans Leben geht, dass wir schreien zu Gott. Mose hat zu Gott geschrien, er hat gebetet. Und Gott, er hat ihn gehört. Im Neuen Testament heißt es, dass die Brüder und Schwestern es denen nicht schwer machen sollen, die an ihnen und mit ihnen dienen und arbeiten, damit jene nicht aus übergroßer Last zu Gott seufzen. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Aber Mose, er seufzt nicht nur, er schreit. Er schreit seine Not heraus und dieser Gebetsschrei bleibt nicht unbeantwortet. Der Herr sprach zu ihm, tritt vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und gehe hin. Siehe, ich will vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt haben, ist der Herr unter uns oder nicht? Naja, jetzt wird doch alles gut. Oder? Es war doch Wasser da. Oder? Unerwarteter Widerstand, als man nicht damit rechnete. Kein Happy End, ihr Lieben. Gerade dann, wenn Gottes Volk es am wenigsten erwartet und am wenigsten gebrauchen kann, kommt der Angriff. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wer war Amalek? Wer waren die Amalekiter? Amalek stammt aus der Linie Esaus, dem Bruder von Jakob. Die Amalekiter waren die absoluten Todfeinde und Gegner Israels. Mehrfach haben sie versucht, das Volk Gottes auszulöschen. Zum Beispiel sagt Mose viel später, als er mit dem Volk vor dem Einzug in das verheißene Land steht, 5. Mose 25, Vers 17, gedenke, was dir Amalek antat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie es dir auf dem Wege begegnete und deine Nachzügler abschnitt, alle Schwachen und die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er, Amalek, Gott nicht fürchtete. Viele Jahrhunderte später taucht uns ein Nachkomme der Amalekiter am babylonischen Hof auf. Lest mal das Buch Esther. Da heißt es, Haman der Agagiter. Agag ist ein König der Amalekiter gewesen. Und Haman war der erste radikale Antisemit, den die Bibel berichtet. Todfeinde Israels. Ausgerechnet jetzt in der Situation des Zweifels und der Anklage. Interessant finde ich auch, dass es nicht steht, das Volk, das labte sich, das Volk trank. Wir müssen davon ausgehen, dass in der Situation, wo sie gerade dabei waren, ihre Krüge und Trinkgefäße zu füllen, Amalek kam und die Alarmsirenen schalten. Da kam Amalek. Ausgerechnet jetzt. Gibt es auch heute für Jesus-Nachfolger, Nachfolgerinnen ein Amalek? Ich meine ja. Ich sehe, dass hinter dem historischen Volk der Amalekiter, hinter diesem Todfeind Israels, der Todfeind Gottes, der Satan steckt. Der Lügner von Anfang, der Mörder alles Guten, der große Hasser der Gemeinde Jesu. Und seine Taktik ist deutlich hier. Massiver Angriff in der Situation des Zweifelns und des Unglaubens. Er weiß, dass seine Chancen nie so groß sind, wenn wir in schwachen Stunden, in Zeiten der Unzufriedenheit, in Zeiten, in Augenblicken des Zweifelns sind, da legt er los. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Als Amaleks Angriff kam, hat Gott es nicht verhindert. Aber das Volk Gottes ist nicht hilf- und haltlos. Hinter bösen Menschen und überirdischen Todesmächten steht der allmächtige Herr. Er gebietet ihnen Zeit und Stunde ihres Wirkens. Aber Gott erwartet vom Volk Gottes, dass es handelt. Klare Anweisung, kämpfe und bete. Da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur, sie stützten ihm die Hände, sodass er die Arme erhoben halte und Israel siegte. Solange er die Arme hochhielt, seine Hände erhoben waren, siegte Israel und hat den endgültigen Sieg errungen. Es ging immer rauf und runter. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Versuch mal, wie lange könnt ihr so ein Ding, so ein Gerät halten? Trainierte Leute vielleicht länger als untrainierte. Also ich möchte mich nicht gerne messen. Es ist ganz klar, dass ihm die Arme müde wurden. Aber da waren die beiden anderen da. Was war denn, als die Arme müde wurden? Da siegte Amalek. Und solange sie ihm die Arme hochhielten bis zum Schluss, überwand das Volk Israel den Feind. Mose übergibt einem treuen Mitarbeiter den Kampf und er ist mit seinen beiden Gefährten auf dem Berg. Kämpfe und bete. Wie gut, dass Mose einen klaren Kopf behält in dieser kritischen Situation und dass er sich nicht frustriert und beleidigt zurückzieht. Er hätte ja menschlich gesehen Grund genug. Sie wollen mich sogar steinigen. Pff, was habe ich denn mit denen zu schaffen? Sollen sie doch selber zusehen. Zieh mich erstmal zurück. Sollen sie doch selber gucken, wie sie fertig werden. Nein, das zeichnet einen verantwortungsvollen Leiter aus. Er hält seine Emotionen, die ihn auch beeinflussen können, die ihn vielleicht negativ beeinflussen können, zurück, zieht sich nicht beleidigt in seine Schmollecke, sondern versucht, einen klaren Kopf zu behalten. Ein Mann mit Leitungsqualitäten, der weiß, dass er nicht alles alleine machen kann. Glaubenskampf, meine Lieben, ist Teamwork. Glaubenskampf ist Teamwork. Josua kämpfte mit Israels Truppen. Aaron und Hur stützten ihm die Hände, damit Mose und der Stab Gottes in die Höhe gereckt blieb. Mit dem Stab Gottes, den Mose über das Rote Meer ausreckte, teilte der Herr die Fluten, ließ Wasser aus dem Felsen hervorquellen. Der Stab ist Hinweis darauf, dass Mose abhängig von Gott ist. Deshalb nennt er auch den Stab, Stab Gottes. Habt ihr es gelesen im Text? Und nicht, das ist mein Stab. Ich gehe auf den Hügel mit dem Stab Gottes in der Hand. Mose wusste, wo seine Kraft war. Es gibt viele verschiedene verschiedene Möglichkeiten und Auslegungen, diese erhobenen Hände und auch mit dem Stab Gottes in der Hand auszulegen und zu deuten. Ich möchte es auf das Gebet deuten. Hier im Text wird nicht gesagt, dass Mose auf dem Hügel betete. Aber die ausgereckten Hände gen Himmel und der Stab Gottes sind demonstrativ die Zeichen dafür, dass er Gottes Hilfe brauchte. Was ist denn unser Zeichen für unsere Abhängigkeit? Was ist denn unser Lebenselement, unsere DNA, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit zu Gott zeigen? Dass wir mit einem Stab, mit erhobenen Händen durch die Gegend rennen? Mit Sicherheit nicht. Das kann man vielleicht mal als Illustration bringen, aber ich denke, es ist das Gebet. Es ist die Gebetsgemeinschaft. Jeder für sich. Mose schrie zu Gott, aber auch dann war er nicht alleine auf dem Berg. Erhobene Hände, Sieg, sinkende Hände, Niederlage. Sinkende Hände, ein Bild für die nachlässige Abhängigkeit von Gott. Fragt mich nicht, warum Gott auf die Art und Weise da so reagiert hat. Die Bibel sagt, sobald er die Hände sinken ließ, siegte Amalek. Sobald er die Hände erhob, siegte Israel. Dann hatte Israel die Oberhand. Durch das Gebet wird unsere Abhängigkeit von Gott deutlich. Ich meine, nicht nur durch Stoßseufzer, sondern durch das anhaltende Gebet. Durch die Standleitung nach oben. Das heißt jetzt nicht, dass man stundenlang jeden Tag mindestens einen Plan soll erfüllen muss, damit man sagen kann, ja, ich bete anhaltend. Es gibt Zeiten des Gebetes, zu denen wir in der Gemeinde einladen. Es gibt persönliche Gebetszeiten. Es gibt Gebetsseufzer. Ich denke, das anhaltende Gebet heißt, ich gucke nicht auf die Uhr und denke, ach ja, jetzt Termin, jetzt muss ich beten, wäre auch nicht schlecht. Aber ich kann von jetzt auf gleich ins Gebet gehen. Und dann gibt's auch die Gebetsgemeinschaften. Wisst ihr, es kommt mir nicht auf die Gebetshaltung an. Dass wir nicht jetzt denken, okay, ich muss jetzt meine Hände heben, damit Gott mich erhört. Wichtig ist die Haltung der Andacht und der Ehrfurcht. Vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, dass wir die Augen beim Beten schließen, um uns von äußeren Einflüssen wirklich auch bewusst abzuschirmen. Gebet. Auch so ein bewährter Mann wie Mose wurde müde. Auch Vorbilder im Glauben werden müde, haben Zweifel, werden krank, wie zum Beispiel unser Pastor Wolfgang Lewis. Das bleibt bei ihm nicht in den Kleidern hängen. Manche seelischen Nöte, manche Downs hat er in seiner Krankheitszeit erlebt. Und wir freuen uns jetzt, dass durch Gebet und durch die ärztliche Kunst Besserung geschieht. Wir wollen weiter beten. Wir wollen auch beten nach Jakobus 5 mit ihm, so wie er es uns gebeten hat. Wir wollen seiner Bitte nachkommen. Mose wurde müde und die Hände wurden gestärkt. Beter brauchen Beter. Beter suchen die Gebetsgemeinschaft. Das ist sowas Selbstverständliches in der Bibel, dass man das eigentlich gar nicht zu sagen braucht. Gebet zeigt die Abhängigkeit von Gott. Bete und handle. Josua, geh und kämpfe. Handle und bete. Auf Luther geht manches geflügelte Wort zurück. Auf Luther geht das Wort zurück, arbeite, als wenn alles Beten nichts nutzte. Viele machen da einen Punkt. Es geht aber weiter. Und arbeite, als ob alles Beten nichts nutzte, und bete, als ob alles Arbeiten nichts nutzte. Wir lassen es oft bei einem dieser Aussagen. Habe ich jetzt keine Zeit, das passt jetzt nicht, ist jetzt ungut, ich habe so viel zu tun. Das sind so viele, ihr Lieben, da sind so viele Sachen in unserem Leben dringlich, die keinen Aufschub dulden. Aber was ist denn notwendig? Wenn wir entscheiden, ich muss jetzt das tun, handeln, was weiß ich denn jetzt, den Wagen zur Inspektion anmelden, mich vorstellig machen dort, dies und jenes, oder ins Gebet gehen für 5 oder für 10 Minuten, wofür entscheiden wir uns? Das könnte doch ein Indikator dafür sein, ein Kennzeichen dafür sein, wie wichtig uns unsere Abhängigkeit von der Hilfe Gottes ist. Ich packe mir an die eigene Nase. Ich bin nicht besser und nicht erhabener und nicht gebetsvoller wie jemand von euch. Das sage ich einfach mal so. Ich sage das mir selber. Bete und handle, handle und bete. Gebet nur als letzte Chance. So ungefähr, ja, okay, jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt hilft nur noch beten. Nur noch beten. Gebet als letzte Chance. So lehrt uns das die Bibel nicht. Gebet ist die Chance, um alles zu wenden. Das ist doch was Ermutigendes, das wir brauchen als Erinnerung. Gebet ist ein Ringen um die eigene Müdigkeit. Ein Ringen um die eigene Dringlichkeit, die man hat. Ringen auch mit Gott ins Gebet zu gehen. Die Bibel nennt oder kennt den Ausdruck Gebetskampf. Gebet ist Kampf. Josua hat gekämpft. Mose hat gebetet. Gebet und Kampf. Im Römerbrief sagt die Bibel, da sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet. Gebet für, Gebet mit, Gebet ist Kampf. Aber bei allem, meine Lieben, ist wichtig, dass wir bescheiden und demütig beten. Gott ist keine Planierraupe und kein großer dicker Schwamm, der alle unsere Probleme wegschiebt oder wegwischt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 lesen wir, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. So hört er uns. Und da muss man manchmal warten, was denn sein Wille ist. Warte oder nein oder ja. Gott führt nicht aus jeder Bedrängnis, aber er bewahrt in der Bedrängnis und gibt Kraft in der Not. Der von Gott geschenkte Sieg über Amalek macht deutlich, dass Unglaube und die Lernunwilligkeit eines Volkes, das Gottes Machterweise visuell erlebt hat, noch durch eine berührende Tatsache in den Schatten gestellt wird und übertroffen wird. Wodurch denn? Von der Macht, der Treue und der Liebe Gottes. Er hält an seinem mürrischen Volk fest. Auch dank des treuen, anhaltenden Gebetes. Unser Weg mit Jesus geht über Höhen und Tiefen. Es gibt Stationen wie die Oase Elim mit reichlich Wasser, die Rephidims ohne Wasser und dann auch Situationen, wo Amalek kommt. Da gibt es eine Parallele im Neuen Testament und damit binde ich den Sack der Predigt zu. Welche Parallele für Glaubenskampf gibt es im Neuen Testament? An was denke ich? Jawohl, die geistliche Waffenrüstung. Epheserbrief Kapitel 6, da heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Fürstentümern und Gewalten, mit den geistigen Amaleks. Und dann wird die Waffenrüstung aufgezählt und am Ende der Waffenrüstung, viele sehen das so als Anhängsel, aber das ist nicht das Anhängsel, das gehört zur Waffenrüstung dazu. In Vers 18, Kapitel 6, Epheserbrief heißt es, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. In unserem Predigtext heißt es, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch die Schwerte, durch die des Schwertes Schärfe. In der Waffenrüstung gibt es eine einzige Angriffswaffe. Und welche ist das? Und mit was wird das Schwert in der Waffenrüstung Gottes verglichen? Mit dem Wort Gottes. Schaut mal, da sind die Verknüpfungen da. Altes Testament, Neues Testament. Feindschaft gegen Gott. Mit wem haben wir zu kämpfen? Waffenrüstung Gottes, Glaubenskampf, Gebetskampf, das Schwert des Josua, unser Schwert, ist das Wort Gottes und das Gebet. Wir kämpfen nicht mit einer Kalaschnikow oder mit einer MP3 oder mit Molotow-Cocktails gegen die Feinde Gottes, sondern Unsere Waffen sind das Wort Gottes und das Gebet. Ich schließe mit einem Vers aus einem alten Glaubenslied von Philipp Spitta, das überschrieben ist: Es kennt der Herr die Seinen. Und da heißt es: Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut. Und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn, vertraut. Der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Ich möchte zum Abschluss mit einem Liedvers meine Predigt beschließen. Wer möchte, kann mit mir beten. Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Der Herr Jesus ist unser Josua. Amen.
Ein bisschen drüber nachdenken will, ist auch herzlich eingeladen, am Donnerstag